Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell vom 13. April 2026. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Burkhard Müller-Ulrich kommentiert den Sieg von Peter Madja bei den Parlamentswahlen in Ungarn, der für nicht wenige Konservative überzeugender ausfällt als von ihnen befürchtet. Wir sprechen heute mit dem früheren Greenpeace-Chef Thilo Bode über die deutsche Entwicklungshilfe, die Bode kritisiert. Wir lassen uns vom Schweizer Unternehmer Walter Denz seine Eindrücke vom Alltag in Russland erläutern, wo er eine Sprachschule betreibt. Und wir befragen den österreichischen Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli zu den Kernaussagen seines Buches Kopflos, wie Denken funktioniert, warum wir es verlernt haben, wie wir es zurückgewinnen. Sie hören Kontrafunk aktuell. In Ungarn wurde gestern ein neues Parlament gewählt. Und das Ergebnis bestätigt einerseits Vorwahlumfragen, andererseits ist das Ergebnis so eindeutig, dass vielen Konservativen in Ungarn, in der EU und darüber hinaus nichts anderes übrig bleibt, als das Ergebnis zu akzeptieren. Peter Madja hat Langzeitministerpräsident Viktor Orban besiegt und wird neuer ungarischer Ministerpräsident. Burkhard Müller-Ulrich kommentiert.
Die ungarischen Meinungsforschungsinstitute sind extrem parteiisch. Deswegen konnte man deren Signale, dass Viktor Orbáns Regnum zu Ende gehe, mit guten Gründen ignorieren. Dass sich Herausforderer Peter Madja unglaublich siegesgewiss gab, ebenfalls. Der Mann fällt stets und immer durch seine Großmäuligkeit auf. Aber wer sein Ohr tiefer am Busen der ungarischen Gesellschaft hatte, konnte eine fast unpolitische Lust am Wechsel nicht ignorieren. Barack Obama hatte sie mal als ein Bedürfnis nach »a new car smell« charakterisiert, der verführerische Duft eines neuen Autos. Dass die Abwahl von Viktor Orban gestern Abend so schnell und massiv ausfiel, hat aber doch überrascht. Natürlich haben die Regierenden in Europa, Brüssel und den angeschlossenen Filialen mitsamt ihren Propagandamedien alles getan, um dieses Ergebnis herbeizuführen, und zwar mit einer Vehemenz, die sogar ein paar Kongressabgeordnete in den Vereinigten Staaten veranlasste, einen misstrauischen Brief an Ursula von der Leyen zu schreiben. Aber da ein knappes Ergebnis erwartet wurde, war davon auszugehen, dass die Auszählung bis in die Nacht dauern würde. Nun stand gestern Abend schon vor 10 Uhr fest, dass jenes Orbán-Ungarn, das wir seit mehr als 16 Jahren kennen, zertrümmert wird. Es war ein Ungarn, das sich der westeuropäischen Tendenz zur Auflösung von Nationalstaatlichkeit widersetzte, das keine muslimische Masseneinwanderung akzeptierte, das sich zu jenen christlichen Grundlagen bekannte, auf denen das Abendland einst beruhte. Ein Ungarn also, das ein Bollwerk gegen Brüssel bildete und auf der weltpolitischen Bühne durch gleich gute Beziehungen zu Russland und den USA herausstach. Ab heute Morgen ist dieses Ungarn Geschichte. Was jetzt kommt, ist der Weg ins Gefängnis. Dieses Programm hatte der Wahlgewinner und künftige Ministerpräsident Peter Madja für den Fall seiner Machtübernahme gegenüber Orbáns Anhängern bereits angekündigt. Ein Rachefeldzug inklusive Enteignungen. Es wird laufen wie in Polen nach der Niederlage der konservativen Peace-Partei. Es wird eine Kampagne eiserner Besen geben, wie die des polnischen Ministerpräsidenten Tusk, der vor 3 Tagen prophezeit hatte, wir werden Warschau in Budapest haben. Das bedeutet, Aufsichtsräte, Vorstände, Verwaltungen werden ausgetauscht, strafrechtliche Verfolgung gegen bisher amtierende Politiker ist an der Tagesordnung, die große Säuberung wird kommen. Gegen Peter Madja ist Donald Tusk allerdings ein Ehrenmann. Vor 2 Jahren tauchte er quasi aus dem Nichts auf, ein unbeherrschter Typ mit Gossensprache, geschiedener Ehemann einer entlassenen Justizministerin, der die Küchengespräche mit seiner Nochfrau und später seinen Freundinnen heimlich aufnahm, um sie und Orbáns Partei damit zu erpressen. Ein Mann, der sich nicht erinnern konnte, irgendwo Drogen gesehen zu haben, nachdem er zugeben musste, dass er in dem Bett gelegen hatte, von dem ein Foto samt Drogenteller öffentlich geworden war. Wenn man die Person Modger auch nur etwas näher anschaut, erscheint es unvorstellbar, dass ihm eine Mehrheit des ungarischen Volkes die Geschicke des Landes anvertraut. Zur Lösung dieses Rätsels gibt es nur vage Ansätze. Einer ist, dass die ungarische Gesellschaft gewissermaßen noch unter einem kommunistischen Spätschaden leidet. Er äußert sich in einer fanatischen Wunschvorstellung von Gleichheit in der Belohnung für Leistungsverweigerung. Orbáns Wirtschaftsprinzip widersprach diesem Denken total. Ein anderer Erklärungsansatz ist der Gedanke, dass Medien, NGOs und mit viel auswärtigem Geld versorgte Lobbygruppen in einem modernen Staat wie Ungarn ihre mentale Wirkungsmacht entfalten, auch wenn Orbáns Regierung deren Einfluss zu begrenzen suchte. Sein ewiger Feind, Soros, der nihilistische Strippenzieher im Kostüm des Philanthropen, hat die Seelen der Menschen schon vergiftet, bevor sie mit klarem Kopf den Fluch der bösen Tat erkennen. Spätestens, wenn auf den Straßen von Budapest fleißig gemessert wird, wie überall sonst.
Burkhard Müller-Ulrich kommentierte. Sie hören Kontrafunk aktuell. Sogenannte Entwicklungshilfe ist für westliche Industriestaaten ein Ausweis ihrer Humanität. Deutschland hat im Jahr 2024 rund 30 Milliarden Euro für weltweite Entwicklungsleistung bereitgestellt, was etwa 0,68% des Bruttonationaleinkommens entspricht. Die UNO hatte einen Richtwert von 0,7 angegeben. 2025 ist dieser Wert dann allerdings wieder auf 0,56% der Wirtschaftsleistung geschrumpft und überdies nimmt die Kritik an der Entwicklungspolitik Deutschlands zu und wird lauter. Vor allem auch in Bezug auf die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die berühmten NGO. Mit einem dieser Kritiker bin ich jetzt verbunden und er ist ein echtes Schwergewicht in dieser Angelegenheit. Er war früher Geschäftsführer von Greenpeace und Gründer und langjähriger Leiter von Foodwatch. Herzlich willkommen, Thilo Bode.
Guten Tag.
Herr Bode, Sie waren viele Jahre als Entwicklungshelfer tätig, unter anderem in Afrika und Asien. Sie sagen heute, dass Sie, wenn Sie zurückblicken, den Eindruck haben, dass die Hilfe die Armut vielerorts nicht hat überwinden können. Welche strukturellen Fehler machen Sie dabei verantwortlich?
Ich habe relativ früh in der Entwicklungspolitik angefangen, mit 28 Jahren, also schon einige Zeit her, und ich bin damals mit den Idealen losgezogen, dass man die Armut in der dritten Welt besiegen müsse und dass man das mit der Entwicklungshilfe auch können müsse. Und heute im Rückblick gibt es natürlich eine Verbesserung der Armutssituation. Das ist aber im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Chinesen in ihrem Land die Armut vermindern konnten. Aber die kritischen Länder, wie zum Beispiel in der Sahelzone, da gibt es erheblichen Hunger und natürlich auch in anderen Ländern. Und wenn ich mir heute überlege, warum ich damals so begeistert war, dann hat das einfach mit dem Realismus zu tun. Und für mich war das ungefähr so, dass ich sagte, naja, wenn mal was schief läuft, dann waren halt die Projekte schlecht geplant. oder durchgeführt. Heute, ich habe ja kürzlich da ein Buch drüber geschrieben, über meine beruflichen Erfahrungen, bin ich auch nochmal auf Spurensuche meiner Projekte in Tunesien gegangen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr interessant, weil da habe ich erst mal angefangen, wirklich gründlich zu überlegen, was die strukturellen Probleme sein können. Dass sich an der Armutssituation zum Beispiel nicht so viel geändert hat. Ich würde sagen, das erste Problem ist das, dass man eigentlich gar nicht richtig beurteilen kann, welchen Beitrag die Entwicklungshilfe da geleistet hat, positiv oder negativ, weil sämtliche Prüfungsdokumente der Institutionen, die in Deutschland die Entwicklungspolitik ausführen im Namen der Regierung, das sind vor allen Dingen die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, nicht öffentlich sind. Sie haben als Bürger, und das finde ich auch einen wirklichen Skandal, nicht das Recht zu wissen, was ist eigentlich mit unserem Steuergeld da gemacht worden beziehungsweise nicht gemacht worden.
Bezogen auf Ihre ja ziemlich ernüchternde Erkenntnis, dass die Armut nicht wirklich überwunden wurde und die strukturellen Probleme dabei, hat das auch damit zu tun, dass wir es schlichtweg mit Kapitalismus zu tun haben, der knallharte Regeln vorgibt, bei der die Entwicklungshilfe öfter mal hinten runterfällt?
Das glaube ich nicht, gerade in dem Bereich nicht. Es ist ja so, dass die Armut in den Entwicklungsländern findet vor allen Dingen auf dem Lande statt. Also 2/3 aller Armen wohnen in den Entwicklungsländern auf dem Land und da wiederum die große Mehrheit als Kleinbauern. Und wenn Sie jetzt die Situation der Landwirte verbessern wollen, dann müssen Sie an deren Produktionsbedingungen und an ihren Landbesitzverhältnissen was ändern. Und da kommt der Punkt, wo die Entwicklungshilfe meiner Meinung nach ein strukturelles Hindernis stößt. Denn diese Änderung der Rahmenbedingungen müssen ja von der Nehmerregierung, also von der Regierung des Landes, das die Hilfe bekommt, gemacht werden. Und das ist eine hochpolitische Angelegenheit in allen Ländern, Landbesitzverhältnisse ändern. Und das schafft die Entwicklungshilfe nicht. Im Gegenteil, die Unmöglichkeit, was zu ändern, führt eben dazu, dass die Entwicklungshilfeorganisationen Kompromisse machen, auf andere Sektoren zum Beispiel ausweichen, die entwicklungspolitisch nicht so wirklich wichtig sind und sich mit der Regierung absprechen und einigen. Und das ist gerade in der dritten Welt auch so, dass die Mehrzahl der Regierungen nicht gerade das Wohl der Landbevölkerung im Sinne hat. Also würde ich mal als Antwort auf Ihre Frage formulieren, es scheitert nicht am Kapitalismus oder am Sozialismus, sondern darum, dass die Entwicklungshilfe ein Geschäft ist, das von Staat zu Staat, von Bürokratie zu Bürokratie abgewickelt wird und automatisch alle außenpolitisch Rücksicht nehmen muss.
Ihr Stichwort Sozialismus finde ich gut, weil es gab ja jahrelang zu Zeiten der Blockkonfrontation eine Art Wettbewerb, wer die bessere Entwicklungshilfe leistet, ob die von den USA geführten Staaten oder die von der Sowjetunion geführten Staaten. War das eine gute Zeit für die Entwicklungshilfe, eben weil man zeigen wollte, wir sind die besseren Entwicklungshelfer?
Das kann es ja nicht gewesen sein, denn die Ergebnisse der Armutsbekämpfung sind ja wirklich miserabel. Nein, da hat sich nicht viel geändert. Entwicklungspolitik in der jetzigen Form war immer ein außenpolitisches Geschäft. Und damals im Kalten Krieg ging es natürlich um den Wettbewerb. Da ging es nicht darum, wer hat das bessere Konzept für die Bauern, sondern wer hat die Regierung auf seiner Seite. Ich war auch in Ländern, wo sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR tätig waren. Ja, und das war so. In Äthiopien zum Beispiel wird man ja auch immer eingeladen auf einen Empfang von Botschaft oder so, dass die Kollegen aus Ostdeutschland nicht mit einem gesprochen haben. Es war wirklich eine absurde Situation, ja, dass man, aber man dasselbe fachliche Interesse hatte, eigentlich sich gerne über die Projekte ausgetauscht hätte. Nein, das war kalter Krieg in der Entwicklungspolitik.
Sie kritisieren, dass Entwicklungshilfe sogar Schaden anrichten könne. Haben Sie da ein konkretes Beispiel parat?
Ja, ich kann natürlich aus Tunesien was sagen, obwohl ich die Entwicklungshilfeberichte, Prüfungsberichte ja nicht habe ungeschwärzt. Ich habe die eingefordert von den letzten 35 Jahren von der Bundesregierung, habe die auch alle bekommen in den Sektoren Tourismus, Wasserversorgung, Bewässerung. aber zum großen Teil geschwärzt, sodass ich gar nicht rauslesen kann, was da passiert ist. Ich kann es mir nur ganz gut ausmalen, weil einige der Projekte habe ich ja selber gemacht und die habe ich im Kopf, die sind nicht geschwärzt sozusagen, virtuell nur. Und im Wassersektor in Tunesien, das wir alle nordafrikanischen Staaten oder auch die Sahelländer natürlich als größtes Problem die Verfügung von Trinkwasser haben, hat man, weil man sich gegen die Regierung nicht durchsetzen konnte, jahrelang Wasser abgegeben zu billigen Preisen und auch mit Korruption Zulassungen von Bohrungen für wohlhabende Familien erlaubt, sodass der Grundwasserspiegel um bis zu 40% gesunken ist. Man hat eben nicht den Mut gehabt, der Regierung zu sagen, so Leute, entweder ihr ändert die Wassertarife, ihr fordert zum Sparen auf und ihr schont eure Trinkwasserförderung, sondern hat dem nachgegeben, beziehungsweise die Länder haben die Auflagen nicht erfüllt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil die Wasserreserven, die füllen sich ja nicht wieder von selber auf. Und der Schaden, der beschleunigt worden ist durch die Entwicklungshilfe. Dazu kommt noch, dass man eigentlich ja auch insgesamt die Bilanz der Entwicklungshilfe sehen muss. Über unseren Außenhandel der Europäischen Union haben wir für wichtige Güter der Entwicklungsländer, zum Beispiel in Tunesien, für Olivenöl Quoten beschlossen. Das heißt, die Tunesien, einer der größten Olivenölproduzenten der Welt, darf nur einen ganz kleinen Teil ihres Olivenöls in die EU zollfrei exportieren, um die Produzenten in Italien, Griechenland, Spanien und Portugal zu schützen. Das ist natürlich Kolonialismus. Und wenn ich den Schaden nehme, denn der trifft genau die ländliche Bevölkerung, die zum Beispiel vom Olivenanbau lebt, und das dann aufsummiere mit dem ausbleibenden Nutzen oder sogar mit dem Schaden, der verursacht worden ist, das wird ja leider nicht insgesamt dargestellt, dann kann die Entwicklungshilfe auch insgesamt einen Schaden anrichten und nützt nichts. Deswegen finde ich auch das Geschrei, wenn die Entwicklungshilfe-Etats gekürzt werden, dass jetzt die Welt zusammenbricht, für falsch. Wir wissen es nicht. Es wird uns vorenthalten, was eigentlich konkret passiert ist.
Knapp 20% der deutschen Entwicklungsleistung entfallen auf Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Ist das nicht auch Augenwischerei gegenüber der Öffentlichkeit?
Das würde ich nicht sagen. Immerhin ist die Zahl transparent. Ja, da wissen Sie, auch, wie es ausgegeben wird. Und wenn es den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, auch illegal, und das überlebt haben, diesen Trip, dass man sich die um die kümmern muss und nicht einfach da vor sich hin vegetieren lassen darf, das ist für mich klar. Das ist eine klare Ansage. Aber da bleiben mir immer noch 80% der Entwicklungshilfe übrig, die in den Ländern eingesetzt werden. Und darum geht's ja. Und da nimmt man ja an, naja, so ähnlich wie bei der Agrarpolitik, da gibt's natürlich auch mal schlechte Projekte, da lesen wir immer wieder davon, aber insgesamt wird das schon gut sein. Das ist aber nicht so. Es kann auch schlecht sein. In Tunesien ist noch ein anderes Problem gewesen. Da hat man nämlich den Ben Ali, den Diktator, der 2011 aus dem Land gejagt worden ist, kräftig unterstützt. Und er hat alle Islamisten sozusagen, alle, die kritisch waren, hat er in die Gefängnisse geschmissen. Und hier wurden die militanten Islamisten geradezu herangezüchtet. Das hat Frau Wehrenfels von der großen deutschen Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik mal sehr wissenschaftlich dargelegt. Und da haben wir sozusagen uns unsere eigenen Terroristen daran gezüchtet. Der Tunesier, der den Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin 2016 ausgeführt hat mit vielen Toten, der kam eben aus verarmten tunesischen Verhältnissen im Süden des Landes. Der hatte mit dem Islam nicht viel zu tun. Das war ein Halbstarker. Der war jetzt kein militanter Islamist. Natürlich glauben die alle an Islam, das ist logisch. Und hat aber dann einen Diebstahl gemacht, ist ins Gefängnis gekommen, wurde dann sozusagen dogmatisiert und hat dann dieses schreckliche Attentat verbracht. Also das sind ja auch noch Aspekte, die man berücksichtigen muss. Darüber wird aber nicht geredet, obwohl die Wissenschaft darüber ausführlich nachgeforscht hat.
Das, was Sie uns jetzt alles schon geschildert haben, Herr Bode, waren das die Gründe, eine Art schleichende Entwicklung, dass Sie, ich will jetzt nicht das mächtige Bild vom Saulus und Paulus bemühen, aber dass Sie doch von einem engagierten, leidenschaftlichen Kämpfer für Entwicklungshilfe zu einem ja doch wirklich auch heftigen Kritiker geworden sind? War das ein schleichender Prozess aufgrund dieser Erkenntnisse, dieser Reflexion? Oder gab es ein konkretes Ereignis, wo Sie gesagt haben, so jetzt ist Schluss für mich?
Nein, das war ein langsamer Prozess, den ich aber immer verdrängt habe, muss ich zugeben, in meinem Kopf. Erst als ich nun an meiner Autobiografie, an dem Buch gesessen bin, das im November letzten Jahres erschienen ist und auch im Zusammenhang mit der Reise nochmal wirklich in mich gegangen bin und auch gesprochen habe mit den Menschen vor Ort, eben nicht mit Bürokraten, sondern mit Hoteliers und Landwirten und ganz normalen Bürgern. Da habe ich angefangen, nochmal zu überlegen, und da bin ich zu der Meinung gekommen, dass wir die Entwicklungshilfe erst wirklich beurteilen können, wenn wir diese Transparenz haben. Und deswegen, was ich jetzt als Kritisches sage über Tunesien, das kann ich, weil ich das Land eben sehr gut kenne, viele Jahre gearbeitet dort habe an Projekten und auch für Greenpeace noch politisch in Tunesien tätig war. Aber in anderen Ländern kann ich mir gut vorstellen, dass es ähnliche Entwicklungen gibt. Aber wir müssen fair sein. Die Transparenz muss auf dem Tisch. Dann können wir sagen, wirkt es und wirkt es nicht. Und dann wird es nicht so sein, dass jede Kürzung der Entwicklungshilfe ein Riesenproblem ist. Es kann sogar Schaden abwenden.
Wie gut, wie kritikwürdig ist die deutsche Entwicklungshilfe? Wir haben mit einem der wohl versiertesten Kenner der deutschen Entwicklungshilfe gesprochen, dem langjährigen Chef von Greenpeace und dem Gründer und Direktor von Foodwatch, Thilo Bode. Das angesprochene Buch von Thilo Bode, Resist, Aufruf zum Widerstand, Erinnerung eines politischen Aktivisten, können Sie natürlich im Buchhandel erwerben. Es ist bei der DVA erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bode.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, sind russische Sportler und Künstler international isoliert. Selbst Säulenheilige der russischen Literatur werden verbannt. Die russische Sprache ganz allgemein ist in Verruf geraten. Doch davon lässt sich Walter Denz nicht beeindrucken. Der Schweizer Unternehmer betreibt in Russland und Lettland Sprachschulen. Und wir erreichen ihn gerade bei einem Besuch in St. Petersburg. Herzlich willkommen, Herr Denz.
Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Denz, es ist ja doch nach wie vor, oder fast will man sagen, noch mehr als vorher, ungewöhnlich, dass ein westlicher Unternehmer wie Sie in Russland aktiv ist. Wie reagiert eigentlich Ihre Familie, Ihr Freundeskreis darauf, dass Sie an Ihrem Engagement in Russland festhalten?
Unterschiedlich. Ich denke, meine wirklich guten Freunde, die haben nach Verständnis. Ich bin seit über 35 Jahren Unternehmer und ich habe nicht vor, jetzt hier noch in der Schweiz, wo ich wohne mit der Familie seit einigen Jahren, einen neuen Job zu suchen. Also ist natürlich klar, dass mein Skillset ist dort, wo es ist, ja, in der Organisation von diesen Kursen. Auch meine Kontakte sind durchaus vorhanden. Und es gibt vor allem noch eine internationale Nachfrage für Russisch. Die ist nicht komplett verschwunden, die ist da. Der Kuchen ist kleiner geworden, aber unser Anteil ist nicht unbedingt kleiner geworden am Kuchen. Dazu haben wir natürlich viele diplomatische Vertretungen, weniger in Petersburg, aber vielmehr in Moskau, die ja weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. Ja, unter unseren Kunden sind viele Diplomaten und die brauchen ja das Russisch auch weiterhin.
Das heißt, Ihr Kundenstamm in Moskau, der bemisst sich gar nicht nach russischen Bürgern, sondern tatsächlich an dem internationalen Publikum, das immer noch in Russland ist.
Ja, wir unterrichten Russisch natürlich für Nicht-Russen. Das heißt, unser Klientel war immer international. Das Problem ist natürlich, dass es sehr schwierig ist, nach Russland zu reisen. Es ist mit Mühen verbunden. Es ist auch relativ teuer. Die westlichen Kreditkarten funktionieren nicht. Man kann kein Geld überweisen. Es gibt Einschränkungen mit russischen SIM-Cards, Bankkonti und so weiter. Das war auch der Grund, weshalb wir vor 4 Jahren uns entschlossen haben, im europäischen Riga in der EU eben eine Filiale zu gründen, damit eben unsere Kunden weiterhin die Sprache an einem Ort lernen können. können, wo eben auch Russisch gesprochen ist. Und das ist in Riga ganz klar der Fall. In Riga haben wir heute noch eine Mehrheit von russischsprachigen Einwohnern.
Wie reagieren eigentlich die lettischen Behörden darauf, dass sie sowohl in Riga, der Hauptstadt Lettlands, als auch in Russland nach wie vor unternehmerisch aktiv sind? Sind die davon begeistert oder nehmen die das einfach hin?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass wir in Lettland mit einer Lizenz operieren. Also die Stadtregierung von Riga hat uns eine Lizenz erteilt für den nicht formalen Unterricht von Russisch. Das steht so in der Lizenz drin. Und ich bin selber Bürger der Schweiz und habe durch die bilateralen Abkommen mit der EU jedes Recht, in Lettland eine Niederlassung zu gründen. Also ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes gehört. Auf der politischen Ebene ist es sicher schwierig in Lettland und das Thema der russischen Sprache und Kultur ist immer wieder hochgekocht, vor allem vor Wahlen. Aber wir unterrichten ja nicht Teile der lokalen Bevölkerung, sondern wir holen ja eigentlich Leute ins Land rein, die sonst eben das Land nicht besuchen würden. Und insofern tragen wir einen Teil dazu bei, dass der Tourismus in Lettland, der jetzt wirklich gelitten hat, dass der wieder ein bisschen aufblüht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die russischen Behörden durchaus zufrieden sind, dass ein Mensch wie Sie Kontakte weiter unterhält, weiter pflegt, weiter aktiv ist. Dennoch, Sie sagten ja auch schon, es ist schwierig, vom Territorium der EU nach Russland zu reisen und zurück. Wie verhalten sich die russischen Behörden Ihnen gegenüber?
Absolut loyal. Ich meine, ich bin schon lange hier, ich mache immer dasselbe und gut, wir sind klein, also wir sind da absolut unter dem Radar. Die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, sind absolut positiv, ja klar. Man darf nicht vergessen, dass Russland weiterhin eine sehr dynamische Wirtschaft hat. Ja, wir sprechen von ungefähr 6 Millionen KMUs, das sind Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und wir sind hier in einem sehr dynamischen, sehr digitalen auch Umfeld tätig. Ja, man vergisst das häufig ein bisschen, wenn man nur die Schlagzeilen liest in unserer Presse, die dann halt die russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft zusammenfasst. Und das ist eben nicht der Fall. Also wenn man sich hier auffindet, ist es sehr dynamisch und wir sind ja lange nicht die Einzigen. Und ich bin übrigens auch nicht der einzige Ausländer. Viele der Ausländer sind geblieben, das muss man eben auch sagen. Firmen sind abgezogen, klar, vor allem auch deutsche Firmen, aber die deutschen Manager, die sind zum Großteil eigentlich hier geblieben und arbeiten jetzt einfach für neue Eigentümer.
Ich hatte eingangs schon eine diesbezügliche Frage gestellt. Verstehen Sie oder haben Sie Verständnis dafür, wenn man Ihnen vorwirft, Sie unterstützen einen Aggressorstaat?
Nein, absolut nicht, weil wir unterrichten Russisch, eine wunderbare Sprache, die die Weltliteratur mitgeprägt hat und auch die russische Kultur. Und ich habe das früher schon gesagt, ich kann es wieder wiederholen, für mich ist Russland eine europäische Kulturnation. Und meine Besuche hierhin, also meine regelmäßigen Besuche, sind eben auch wichtig, dass ich mich dessen immer wieder bewusst bin. Ja, wenn wir jetzt nur noch uns an den Schlagzeilen orientieren, entfremden wir uns. Und um denen entgegenzutreten, ist es eben für mich persönlich wichtig, den Kontakt nicht nur übers Internet aufrechtzuerhalten, sondern eben hier zu sein, so oft es möglich ist. Ja, das ist ganz wichtig, weil das sind nicht nur Freunde von mir. Ich rede von den Großstädten. Ja, ich bin eigentlich nur in Moskau und Petersburg unterwegs. Aber da hat sich eigentlich nichts geändert. Und wenn man Russisch als Sprache der Aggressoren definiert, müsste man dazu fügen, dass es eben auch die Sprache der Opfer ist. Ja, in der Ukraine sprechen ja immer noch die Hälfte der Bevölkerung Russisch als Muttersprache. Das macht keinen Sinn. Man sollte die Sprache und die Kultur trennen von der Politik. Das ist meine absolute Überzeugung.
Wir haben Sie, wie gesagt, in St. Petersburg erreicht. Sie sind, sagten Sie selbst, vorwiegend in Moskau und St. Petersburg unterwegs. Merkt man, wenn man sich in diesen beiden Großstädten, diesen beiden Metropolen aufhält, immer eingedenk der Tatsache natürlich, dass Moskau und St. Petersburg nicht Russland allein repräsentieren, aber merkt man in diesen beiden Metropolen, dass man sich in einem Land befindet, das seit 4 Jahren Krieg führt?
Eigentlich wenig. Es gibt Plakate, ja, die aufrufen, sich zu melden als Freiwilliger für Fronteinsatz. Die gibt es, aber es ist auch nicht so, dass die Stadt jetzt zugepflastert wäre mit diesen Plakaten. Ja, das ist nicht so sonst, was nicht gerade sichtbar ist, aber was Tatsache ist. Wir sind natürlich in einer sich vergrößernden Wirtschaftskrise. Das hat viel zu tun mit dem starken Rubel und mit den hohen Leitzinssätzen. Indirekt hängt das natürlich auch mit den Sanktionen zusammen, aber nicht nur. Aber wenn Sie in Petersburg, ich war gestern auf der Krestowski-Insel mit Freunden und das ist eine sehr schöne Parkgegend auf dem Delta der Neva, dann merken sie nichts von Krieg und Krise. Ja, das ist aber gut. Das hat man aber auch in anderen Gegenden, die Krisen so, dass natürlich die Restaurants immer noch voll sind und die Leute auch Spaß haben wollen. Ja, die wollen halt leben. Mhm. Die wollen ein normales Leben führen. Die haben Ziele. Die wollen lachen können und wollen sich auch nicht immer entschuldigen für alles, was auf der politischen Bühne abläuft. Also das ist eigentlich für mich ein ganz rationales Verhalten. Aber damit haben natürlich viele Leute aus dem Westen Mühe. Das akzeptiere ich auch.
In den letzten Tagen drangen Nachrichten an die Welt, dass die Ukraine ziemlich erfolgreich russische Ostseehäfen attackiert hat. Hat man davon was in St. Petersburg mitbekommen? Diese angegriffenen Häfen sind ja doch in der Nähe von St. Petersburg.
Ja, das hat man schon mitbekommen, klar. Das wurde auch in der russischen Presse erwähnt. Das ist nicht etwas, was da geheim gehalten wird, was auch schwierig ist. Die Häfen sind aber relativ weit weg von der Stadt und man nimmt das zur Kenntnis, ist nicht begeistert darüber und spekuliert natürlich, woher diese Angriffe kamen. Es gibt hier durchaus nicht wenige Leute oder Beobachter, die davon ausgehen, dass diese Drohnen entweder mit Mitwissen von den baltischen Staaten gestartet wurden oder sogar von dort gestartet sind, was natürlich unglaublich schlecht wäre. Ich bin kein Militärspezialist und kann Ihnen einfach sagen, dass das hier doch stark diskutiert wird, weil wenn das so wäre, tatsächlich, würde das eventuell eine neue Stufe der Eskalation einleiten, die wir hier absolut nicht wollen, ja.
Wie begegnen Ihnen eigentlich ganz normale, durchschnittliche russische Menschen, wenn Sie mit ihnen zusammentreffen, wenn Sie mit ihnen reden? Ist der Krieg ein Fokus in solchen Gesprächen oder redet man miteinander über ganz normale Dinge?
Man redet wirklich über ganz normale Dinge und es ist sicher so, dass die Russen, die ich jetzt noch nicht kenne, also neue Bekannte oder auch in einem Museum oder einem Geschäft oder einem Theater, sich unglaublich freuen. Wenn Leute kommen, die offensichtlich nicht hier geboren sind, ja, die wie ich mit einem hörbaren Akzent Russisch sprechen, das wird mit sehr viel Wohlwollen aufgenommen, dass wir doch das Land besuchen. Und nur schon die Tatsache, dass wir hier sind, und ich spreche von wir, weil ich bin ja lange nicht der Einzige, erzeugt viel Wohlwollen und das tut auch gut.
Gibt es eigentlich noch diesen touristischen Verkehr, gerade in St. Petersburg, das ist ja ein touristischer Hotspot schon immer gewesen. Gibt es den eigentlich noch, also dass Ausländer aus rein touristischen Gründen nach St. Petersburg kommen, um die alte Pracht der Zarenresidenz zu betrachten? Oder merkt man, dass das doch weniger geworden ist?
Also der Anteil des Domestic Tourism, das heißt Russen, die andere russische Städte besuchen, der ist natürlich enorm gestiegen. Das hat einen direkten Zusammenhang damit, dass die Russen einfach in viele Gegenden in Europa nicht mehr reisen können. Ja? Also die Verschärfung der Visavergabe ist für eine Stadt an der Grenze wie St. Petersburg natürlich katastrophal. Also wir dürfen nicht vergessen, dass allein Finnland noch vor Covid ungefähr 1 Million Visa an Petersburger pro Jahr herausgegeben hat. Und die Petersburger waren wahrscheinlich wie niemand anders in Russland sich gewohnt, übers Wochenende nach Estland, nach Finnland zu fahren oder von dort mit einem Low-Coster in die weite Welt. Und das tut schon weh. Und der Tourismus natürlich über die Landgrenze ist sowieso fast zum Erliegen gekommen, weil Russen dürfen diese Grenzen, die noch offen sind, und wir sprechen hier nur von 2, 3 Grenzübergängen in den baltischen Staaten, eh nicht benutzen. Ja, sie dürfen die Grenze benutzen als Ausländer oder als Doppelbürger, aber nicht für die Russen. Die können nur über das Nadelöhr Istanbul oder Belgrad überhaupt nach Europa fliegen. Ja, und das ist schon einschneidend. Und was daraus folgt, ist natürlich, dass viele Europäer halt diese Kulturschätze nicht mehr sehen, weil es eben kompliziert ist. Es ist möglich, aber es ist kompliziert einzureisen. Und die Russen selber verschieben ihr Augenmerk Richtung Asien. Ich habe gestern mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen, der mit der Familie über Shanghai in die Philippinen fliegt, ja. Und die entdecken halt jetzt im Moment Asien, Südostasien oder auch afrikanische Länder, die weiterhin offen sind oder auch Südamerika. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Russland von europäischen Staaten sanktioniert wird, aber nicht vom Rest der Welt. Und da verschieben sich halt die Ströme. Und natürlich heißt das eben auch, dass wir mehr Touristen sehen in der Stadt, auch in St. Petersburg, aus dem arabischen Raum, also bis vor kurzem aus dem arabischen Raum und auch aus Asien. Aber nochmals, der Löwenanteil des Tourismus, den ich so in der Stadt sehe, ist ganz klar russisch, also aus anderen russischen Regionen.
Ihr Landsmann Jacques Beau ist von der EU sanktioniert worden, wegen seiner Kontakte nach Russland, wegen seiner Haltung auch, die er laut und öffentlich demonstriert hat. Haben Sie Angst, dass auch Sie wie Jacques Beau sanktioniert werden könnten?
Nein, ich glaube, da gäbe es andere, die noch weiter oben auf der Liste stehen. Nein, weil ich äußere mich sicher nicht zu allen Themen und ich habe auch nicht dieses Inside-Wissen, das natürlich Chapeau hatte, weil er ja auch für staatliche Einrichtungen gearbeitet hat. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber mir ist einfach wichtig, dass auch die Hörer wissen, dass die Leute hier eigentlich einfach versuchen, ein ganz normales Leben zu führen und dass sie aus meiner Sicht auch ein Recht haben, das zu tun. Ja, und ich werde mich immer einsetzen für die Sprache und die Kultur und vor allem auch dafür, dass wir diese Brücken, die es wirklich dringend braucht, dass wir die nicht abbrechen. Ja, das ist mir unglaublich wichtig, weil irgendwann mal werden wir wieder zusammenleben müssen.
Die russische Sprache und Kultur sind seit dem Ukraine-Krieg in Verruf geraten, vor allem im Westen. Der Schweizer Unternehmer Walter Denz betreibt in Russland und Lettland dennoch Sprachschulen und ist auch regelmäßig in Russland unterwegs und hat uns Eindrücke geschildert von seinem Aufenthalt, von seinen Erlebnissen in Russland. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Denz.
Vielen Dank, Herr Peter.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Geht es nach den großen Philosophen, dann unterscheidet den Menschen vom Tier, dass er denken kann, sich und seine Umwelt reflektieren kann. Komiker hingegen bezeichnen das menschliche Gehirn als das Organ, mit dem der Mensch denkt, dass er denkt. Doch das Denken ist eben alles andere als ein Witz, sondern ein Kernmerkmal menschlichen Daseins und deshalb wirklich immens wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Raphael Bonelli ist ein österreichischer Neurowissenschaftler und Psychiater. Er hat sich international nicht nur einen Namen mit seinen Forschungen zur Krankheit Chorea-Huntington gemacht. Bonelli arbeitet auch als Psychiater und systemischer Therapeut, hat gerade ein neues Buch herausgebracht, das er Kopflos genannt hat. Und indem er sich intensiv mit dem Denken auseinandersetzt. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Bonelli.
Grüß Sie Gott, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Bonelli, Ihr Buch Kopflos ist mehr als 500 Seiten lang. Sie entführen den Leser darin auf eine Reise in die Anatomie, die Pathologie und die Heilung des Denkens. Für mich liest es sich wie eine Magna Carta des Denkens. Was war der Auslöser für dieses Buch?
Beim Abschluss dieser Trilogie habe ich bemerkt, dass das eigentlich genau unser Problem ist in der heutigen Zeit, dass wir eigentlich nicht mehr genau wissen, wie Denken geht. Also das Buch versteht sich auch eine Anleitung für selbstständig Denken, nicht? Dass wir verstehen, zwischen der roten und der blauen Pille zu unterscheiden, wenn man Matrix jetzt als Zitat nimmt, nicht? Und sehr, sehr viele Zeitgenossen fallen mir auf, nehmen die blaue Pille, das heißt, sie schwadronieren da so dahin in ihren Gedanken, ohne in die Tiefe zu gehen. Ich unterscheide ein Oberflächendenken vom Tiefendenken. Und wirkliche Denkänderungen oder Denkanalysen geht nur mit dem Tiefendenken. Und viele Zeitgenossen sind heute gefangen im Oberflächendenken, werden vollgemüllt und zugeschüttet mit irgendwelchen Pseudo-Informationen oder unwichtigen Dingen, sodass sie an das Wesentliche gar nicht herankommen.
Sie haben gerade das Matrix-Motiv angesprochen. Damit starten Sie im Vorwort. Sie sprechen in dem Buch auch von einer kollektiven Denkstörung, wie Sie das nennen, die gerade unsere Zeit umfasst. Ist das eine sehr plakative Diagnose oder was genau ist aus Ihrer Sicht kaputt gegangen?
Die kollektive Denkstörung ist die, die, glaube ich, für einen Psychiater am augenscheinlichsten ist. Wenn wir uns die Medien durchschauen mit analytischem Geist, wenn wir uns den Zeitgeist vornehmen, als Objekt unserer Studien oder wenn wir überhaupt Zeitgenossen anschauen, dann merken wir, dass die Logik brüchig geworden ist. Dass viele Dinge einfach so postuliert werden und zwei Tage später wird das Gegenteil postuliert und die Leute schlucken das einfach. weil sie es auch nicht mehr verbinden können, weil zu viel behauptet wird, dass jenseits der Realität ist. Also für mich noch immer ein gutes Beispiel ist, dass ein Mann, der sagt, dass er eine Frau ist, ist dann plötzlich eine Frau, nur weil er sich so fühlt. Nicht? Aus kognitiver Hinsicht ist das schon bemerkenswert, dass ich sozusagen jetzt meine Wahrnehmung hintanstellen muss. Ja, ich nehme einen Mann wahr, aber wenn ich den als Mann anspreche, also sozusagen meiner Beobachtung eine Stimme gebe und beschreibe, was ich sehe, werde ich in Deutschland bis zu 10.000 Euro Strafe belegt, was wirklich bedeutet, dass ich meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen kann. Wahrnehmung allerdings ist die Grundlage jeden Denkens. Weil die Grundhaltung muss immer sein, ist das, was ich denke, wirklich wahr? Und Wahrheit ist nichts anderes als die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Und das ist meine Beobachtung für die heutige Zeit. Wir haben die Verbindung zur Wirklichkeit verloren in vielen Bereichen. Und gerade die kollektive Denkstörung hat das eben sich zu eigen gemacht, dass es den Menschen sagt, was sie zu denken haben. Es sagt ihnen mehr und mehr, was sie zu glauben haben, was sie zu meinen haben. Das nennt man das Einordnen. Ja, das heißt, es wird in den Nachrichten zum Beispiel einfach schon erklärt, was die Leute zu denken haben. Es gibt keine eigenen Schlüsse, weil das dumme Volk könnte ja sonst zu den falschen Schlüssen gelangen. Und das erscheint mir schon sehr spezifisch für die heutige Zeit. Ja.
Was denken Sie, wann beginnt das? Beginnt das erst, wenn wir uns auf die sozialen Medien oder überhaupt auf Mediennutzung, auf Kommunikation mit anderen Menschen, mit anderen Ansichten, mit politischen Ansichten, mit Parteien einlassen, oder geht das schon in der Schule los?
Das ist ja einer meiner 5 Denkstörungen. Es ist ja das, was in der Schule und auf den Unis passiert. Das ist schon eine Indoktrination. Das ist noch eine tiefere Form. Aber es beginnt in jeder menschlichen Begegnung, wo mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet wird, nicht? Also das ist die Manipulation des erwachsenen Gehirns. Zuckerbrot und Peitsche bedeutet einerseits, also wenn du das jetzt glaubst, nicht, dass wenn beim Frauenboxen ein Mann eine Frau verprügelt, dann ist das gut so, weil er sich eben gerade so fühlt. Dann haben wir eben einerseits die Peitsche, das heißt, wenn man das ausspricht, das ist für mich gefährlich. Wenn ich das sage, dann könnte ich Schwierigkeiten bekommen, das weiß jeder. Also so viele Menschen wurden schon dafür bestraft, dass das die meisten gar nicht mehr sagen. Und das Zuckerbrot ist, dass es moralisiert wird, nicht? Also wir haben ja im Gegensatz zur Moral steht der Moralismus. Der Moralismus verkauft etwas als moralisch hochstehend, was es gar nicht ist. Und davon ist unsere Zeit voll. Wir haben eine Vielzahl von unmoralischen Menschen, die sehr laut über Moral reden und was alles moralisch ist. Und wenn wir einem Mann zusehen müssen, wie eine Frau verprügelt, dann empfinden wir uns als moralisch hochstehend oder wir werden als solche dargestellt. Also dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, davon wird sehr stark Gebrauch gemacht. Wenn Sie jetzt die Schule ansprechen, in der Schule passiert Ähnliches, ja aus denselben Motiven, wo aber in der Pädagogik leider vielfach nicht mehr eben die Wissensvermittlung und die Bildung an und für sich im Vordergrund steht, sondern dieses, du musst so und so denken, weil so ist es gut zu denken. Und wenn du anders denkst, dann bist du böse. Also wieder diese Moralisierung. Aber das ist dann in den Schulen teilweise so flächendeckend, dass es schon zur Indoktrination wird. Das heißt zur Automatisierung. Das heißt, die Kinder lernen von Anfang an, dass die Welt eben so ist, wie sie behauptet wird. Und es wird ihnen dieses Gefühl für Evidenz abgesprochen. Das heißt, sie verlieren mehr und mehr auch durch die Digitalisierung die Verbindung mit der Wirklichkeit.
Sie argumentieren, dass Menschen oft nicht deshalb falsch denken, weil sie es nicht besser wissen, sondern weil sie bestimmte Dinge nicht erkennen wollen. Können Sie das nochmal näher erläutern?
Einerseits, weil sie eben einen moralischen Benefit daraus ziehen. Also wenn sie politisch korrekt denken oder wenn sie links-woke denken, dann sind sie gute Menschen. Ja. Das heißt, ich möchte gar nicht gefährlich denken. Aber es ist, glaube ich, auch noch ganz wesentlich dieses Oberflächen- und Tiefendenken. Nicht viele Gehirne sind so matsch geworden durch die vielen Einflüsse von Social Media, von vielen Informationen, die auf unser Gehirn hinprasseln. Wir haben nicht ein Defizit an Informationen, sondern wir haben ein zu viel an Informationen, die ungeordnet auf uns einprasseln. Und der reife Mensch müsste sich eigentlich aus diesem Meer an Informationen zurückziehen und sich selektiv die Informationen holen, die ihm fehlen, um ein Gesamtbild herauszuarbeiten. Und das passiert bei vielen nicht mehr, weil das ist das Tiefendenken. Das Tiefendenken im Gehirn ist anstrengend, ist mühsam und ist hochenergetisch. Das heißt, das kann man nicht den ganzen Tag durchhalten. Wir verwenden sehr häufig das System 1 nach Kahneman, das ist für mich das Oberflächendenken, was beim Autofahren völlig okay ist. Aber wenn wir bei der politischen Diskussion oder bei weltanschaulichen Fragen niemals ins Tiefendenken kommen, sondern einfach immer nur mit dem Autopiloten dahin kurven, dann kommen wir nicht wirklich zur Wirklichkeit zurück. Und das ist das Problem.
Sie haben eingangs erwähnt, dass Ihr neues Buch Kopflos sozusagen der Abschluss einer Trilogie ist. Das Modell Kopf, Herz und Bauch. Das durchzieht auch Ihr neues Buch. Was hilft es einem psychologisch oder auch denktheoretisch ungebildeten Menschen wie mir oder bestimmt auch vielen anderen Hörern, dieses Modell zu verstehen? Haben wir vielleicht bisher etwas falsch verstanden?
Also das beinhaltet jetzt natürlich 120 Jahre Psychologiegeschichte, aber ich mache das jetzt ganz einfach und ganz kurz. Die Emotionen sind für uns basic. Ja, wir beginnen unser Leben mit Emotionen. Sigmund Freud sagt, der Neugeborene ist reines Es. Darauf setzt sich dann die Vernunft auf und dadurch, dass wir jetzt zwei Instanzen haben, die sich gegenseitig ergänzen, aber nicht immer dasselbe wahrnehmen, gibt es eben auch die Freiheit des Menschen, das ist für mich das Herz, die Entscheidungsmitte des Menschen, die auch entscheiden kann entgegen den eigenen Emotionen. Wir hatten jahrelang oder sogar jahrzehntelang das psychologische Dogma zu sagen, wenn du etwas fühlst, dann musst du es tun. Heute wissen wir, das ist falsch, sondern wenn man etwas fühlt, dann muss man es reflektieren, überlegen, bringt mir das was, ist das langfristig sinnvoll und dann eben noch diese wichtige Frage des Herzens, entspricht das überhaupt meinen Werten? Will ich so ein Mensch sein oder will ich ein anderer Mensch sein? Und das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier, dass er Vernunftgebrauch hat. Die Vernunftbegabung ist das Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Aber es gibt Menschen, die diese Vernunft eben nur rudimentär verwenden. Und mein Plädoyer ist, Leute, lernen wir alle neu zu denken. Wir sind in einer Zeit, wo wir wirklich langsam verblöden. Es zeigen ja schon die Statistiken der Schüler und der jungen Menschen. Also die PISA-Werte gehen ja rasant zurück seit 10, 15 Jahren. Natürlich hat das mit der Schule zu tun, aber es hat mit vielen anderen Dingen auch zu tun, zum Beispiel mit dieser digitalen Störung, die ich schon erwähnt habe, aber vor allem mit dieser Unfähigkeit, das Tiefendenken zu pflegen, das heißt wirklich zu reflektieren von allen Seiten, sich Zeit nehmen, zu überlegen, wie ist die Sache wirklich, wie steht's um diese Dinge.
Sie haben angedeutet, wie schwierig es sein kann, dass man diese Denkprozesse durchhält, dass man also etwas eingehender prüft, bevor man sich mit einem Urteil festlegt. Nun sind ja viele Menschen mit einem harten Alltag geschlagen, will ich jetzt mal sagen, und legen dann lieber abends, wenn sie nach Hause kommen, die Füße auf die Couch oder lassen sich berieseln, statt das Denken zu trainieren, sich eben nicht manipulieren zu lassen mit Fernsehsendungen. Ist das nicht etwas durchaus Verständliches, dass der Mensch sagt, mein Leben ist schon schwer genug, ich will es mir nicht noch schwerer machen?
Auf jeden Fall haben Sie recht. Und ich habe auch nie gesagt, dass das Oberflächendenken prinzipiell schlecht ist, sondern das kann man durchaus einmal zur Entspannung machen. Nicht, dass man sich einen Film anschaut oder ein bisschen auf YouTube die Shorts oder was auch immer. Aber wenn das jetzt der einzige Sinn des Lebens ist, dass man sich nur kurzfristig mit lustigen Videos emotional über Wasser hält, wenn man nie über seine Beziehung nachdenkt, über wie geht's meinen Kindern, was ist der Sinn des Lebens, wie funktioniert eigentlich der Mensch, dann geht auch etwas verloren. Wir Deutschsprachige sind ja durchaus eine Kulturnation. Wir haben immer sehr viel gedacht. Ich glaube, dass in 20 Jahren kaum jemand Thomas Mann verstehen wird. Also das heißt, natürlich kann man sich auch ab und zu erholen, aber man erholt sich auch manchmal beim tiefen Denken. Das tut ja auch nicht weh, es ist zwar anstrengend, aber es ist ja auch schön. Wissen Sie, die Leute können sich auch anstrengen beim Joggen, nicht? Oder beim Radfahren, das ist ja auch anstrengend. Aber nachher ist man glücklich und genauso ist das mit dem Gehirn. Das kann man auch einmal ordentlich auspowern, nachher fühlt man sich glücklich.
Ist das die Kurzfassung von der Heilung des Denkens, die Sie ja im Buch propagieren?
Also der ganze dritte Teil ist über die Heilung. Ja, wir kommen da wieder raus und Aristoteles schon hat über die dianoetischen Tugenden geschrieben. Das heißt, die Tugenden des Durchdenkens. Durchdenken sehr. Und das Durchdenken ist tatsächlich schon die große Lösung. Aber die zweite große Lösung, auf die ich gekommen bin im Laufe dieser Arbeit, ist eben die Verankerung in der Wirklichkeit. Nicht also die Wirklichkeit und die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die steht ganz am Anfang. Und bei vielen Woken-Denkstörungen wird genau diese Wirklichkeit negiert. Das heißt, du darfst nicht sagen, was du siehst, sondern du musst etwas anderes sagen. Ja? Ich kann mich erinnern, es war irgendein Monat besonders kalt in Österreich und uns wurde dann gesagt in den Medien, es hat sich zwar kalt angefühlt, aber tatsächlich war er warm, es hat noch keiner bemerkt. Und irgendwie ist das so ein Bild für die ganze Wirklichkeit, also dass wir neu unser Denken immer wieder ausrichten an der Wirklichkeit. Das heißt, wenn etwas behauptet wird in den Medien, muss ich mir die Arbeit machen zu sagen, ist das jetzt wirklich so? Also in der Zwischenzeit, wenn ich die öffentlich-rechtlichen Medien mehr durchschaue, das war vor 10 Jahren nicht so, da denke ich mir bei jedem zweiten Artikel in der Zwischenzeit schon, da stimmt was nicht. Und dann kommt jetzt das Tiefendenken ins Spiel, zu sagen, was ist da faul? Was stört mich dran? Und dann versuche ich das vielleicht zu recherchieren. Und dann komme ich drauf, und das ist anstrengend, aber schön. Und das ist die Lösung. Je öfter man das tut, umso mehr übt man sich kritisches Denken ein. Deswegen sage ich, dieses Buch ist eine Anleitung zum Selberdenken, weil Selberdenken geht, man kann es lernen. Und je öfter man es tut, das ist wie bei einem Muskel, umso leichter ist es und umso glücklicher ist man, wenn man es tut.
Ich denke, wir haben mit unserem Gespräch vieles nur anreißen können, aber möglicherweise dann doch Interesse bei unseren Hörern geweckt über das eigene Denken, aber ganz grundsätzlich natürlich auch über das Denken nachzudenken, sich weiterzubilden. Das lässt sich bewerkstelligen mit dem schon erwähnten neuen Buch von Raphael Bonelli, Kopflos, wie Denken funktioniert, warum wir es verlernt haben, wie wir es zurückgewinnen. Das Buch ist erschienen bei Edition A in Wien und natürlich über den Buchhandel zu erwerben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bonelli.
Danke Ihnen auch.
Ich will es nicht verabsäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie ab dem 19. April Raphael Bonelli häufiger im Kontrafunk hören können, denn er wird mit Markus Fahlefeld die neue Sendung Die Sinnsucher moderieren. Sonntags 12.05 Uhr und 16.05 Uhr und montags 11.05 Uhr, 16.05 Uhr und 22.05 Uhr, wenn beide über das Leben und die Liebe, über Einsamkeit und Gemeinsamkeit, über Privates und Politisches sprechen. Damit sind wir wieder fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt, aber wie immer bleibt noch Zeit für einen Programmhinweis in eigener Sache. Aufgrund unseres vergleichsweise frühen Redaktionsschlusses waren wir nur bedingt in der Lage, ausführlich über die Parlamentswahlen in Ungarn zu berichten. Wir haben Sie natürlich in unseren Nachrichten und mit unserem Kommentar mit den wichtigsten Fakten versorgt, aber eine genauere Analyse bieten wir Ihnen heute Abend in unserer Live-Sendung 18:20 mit Florian Machel an. Wenn Sie uns schreiben wollen, unsere Adresse lautet info@kontrafunk.radio. Und damit darf ich mich einmal mehr auch im Namen des Kontrafunk-Teams für Ihr Interesse und Ihre Loyalität bedanken. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünscht ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.